Herzlich willkommen zu einem neuen Hörbeitrag der Sichtweisen, dem Verbandsmagazin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Wer Anfang Juli beim Louis-Braille-Festival des DBSV in Leipzig war, konnte unter jeder Menge Veranstaltungen wählen. Zum Beispiel an einem Workshop teilnehmen, Konzerte oder Lesungen besuchen. Viele zog es zu einer Lesung des Autors Andreas Pflüger. In seinen Thrillern steht die blinde Ermittlerin Jenny Aaron im Mittelpunkt. Im Interview erzählt Pflüger, worum es im aktuellen Band der Reihe geht, warum Jenny Aaron bei Blinden und Sehenden, Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern gleichermaßen beliebt ist und warum er nichts von gekürzten Hörbüchern hält. Das Interview führte Sichtweisenredakteurin Ute Stefanie Mansion.
Andreas Pflüger.
Ja, guten Tag, Herr Pflüger. Ute Mansion hier von den Hallo, Sichtweisen.
Hallo.
Erzählen Sie doch mal kurz, worum es in dem neuen Band um die blinde Ermittlerin Jenny Aaron geht.
Das ist relativ schwierig zu erzählen, weil die Gefahr bei diesem Buch zu spoilern sehr hoch ist.
Mhm.
Ich versuche das mal so zu formulieren. Die äußere Rahmenhandlung handelt davon, dass die Abteilung, also diese Spezialeinheit, der Jenny Aaron angehört, den Berliner Innensenator jagt, der ein Verbrecher ist und mehrere Männer dieser Abteilung auf dem Gewissen hat. Die eigentliche Handlung dreht sich darum, dass Jenny Aaron in diesem Buch gezwungen wird, in einen Spiegel zu schauen, will sagen, ihr eigenes Leben zu betrachten und sich die Frage zu stellen, ob sie das richtige Leben geführt hat und noch immer führt. Sie blickt in einen Abgrund hinein, so wie es auch bei Nietzsche ja heißt, wenn du lange genug in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Das ist das, was ihr hier bevorsteht. Es gibt ein Motto für den Roman, das dem Buch vorangestellt ist und das auch zum Ausdruck bringt. Das Motto lautet, wie willst du je erfahren, was hinter dem Spiegel ist, wenn du ihn nicht zerbrichst?
Bei blinden Menschen kommt Ihre Jenny Aaron-Reihe ja offenbar gut an. Auf Ihrer Lesung in Leipzig haben Sie berichtet, dass der Anteil der Umsätze, der durch Hörbücher erwirtschaftet wird, bei 50% liegt, während es normalerweise rund 10% sind.
Ja.
Welche Resonanz erhalten Sie denn von Sehenden auf Ihre Jenny Aaron-Reihe?
Also zunächst einmal gibt es, was Sehende und blinde Menschen angeht, die Jenny Aaron-Bücher lesen oder hören, in einem Punkt gar keinen Unterschied. Sowohl viele Blinden als auch viele Sehenden mögen Action. Also das ist ganz einfach, ich höre von Blinden sehr oft. Ich mag das, wenn es blutig wird und wenn Jenny Aaron so richtig zulangt.
Mhm.
Das haben Blinde und Sehende gemein. Aber ich denke, das Schöne an diesen Büchern ist doch auch, dass man sie auf so vielen verschiedenen Ebenen lesen kann. Es gibt Leser oder Hörer, die die philosophischen Aspekte am liebsten mögen. Es gibt andere, die den literarischen Aspekt der Bücher hervorheben. Viele sind angezogen von diesem Freundschaftsthema, das sich durch die Romane zieht. Das eint Blinde und Sehende. Da gibt es nichts. Was nun speziell die Sehenden angeht, so muss ich sagen, dass mir aus einer Vielzahl von Leserbriefen und auch durch die Resonanz, die ich auf meinen Veranstaltungen bekomme, immer wieder klar wird, dass die Bücher Sehende zwingen, sich mit Blinden auseinanderzusetzen und sich zu beschäftigen mit der Welt von Blinden. Ich sage immer, das habe ich auch in Leipzig gemacht, bei dem Braille-Festival, natürlich ist der Alltag von Jenny Aaron, von dem Alltag eines normalen Blinden in der wirklichen Welt, meilenweit entfernt. Aber das ist eben auch Jack Reacher zum Beispiel von mir als Sehenden, das ist Fiktion und deswegen sind es Thriller. Dennoch werden auch in den Aaron-Romanen viele Aspekte eines blinden Lebens erzählt, von denen Sehende nichts wussten. Das sind kleine Alltagsdinge oder manchmal sind es auch große Alltagsdinge, wie das Überqueren einer Straße ohne ein Ampelsignal, was lebensgefährlich sein kann, oder wie fülle ich eigentlich ein Glas und weiß, dass das Glas voll ist, wenn ich nicht sehe, wie unterscheide ich Wäsche in Bunt und Weißwäsche. So ganz also dieses kleine Einmaleins, das ein Mensch, der nicht sieht oder wenig sieht, beherrschen muss, um im Leben zurechtzukommen. Aber darüber hinaus erzählen die Bücher natürlich auch viel über die spezielle Wahrnehmung der Welt durch Blinde. Sehende sind darüber immer wieder verblüfft, weil sie natürlich auf ganz selbstverständliche Weise gewohnt sind, ihre Augen als das Instrument zu sehen, mit dem sie die Welt wahrnehmen. Sie werden ja, Sehende werden ja zu 80% in ihrer Sinneswahrnehmung durch die Augen dominiert. Und jetzt verstehen sie zum ersten Mal, was eigentlich passiert in dem Moment, in dem das wegbricht und welche Herausforderungen das an einem Menschen stellt. Das finde ich großartig.
Mhm. Sie haben ja selbst schon gesagt, Jenny Aaron ist Fiktion. Sie ist halt die Superblinde, wie Sie sie auch genannt haben. Ja. Wieso ist sie denn trotzdem bei auch durchschnittlichen blinden und sehbehinderten Menschen so beliebt? Trotz ihrer quasi übernatürlichen Fähigkeiten.
Ich glaube, dass sie bei blinden Menschen so beliebt ist, weil sie die gängigen Blindenklischees nicht erfüllt. Sie ist nicht hilflos, sie will kein Mitleid, sie braucht auch keins, sie ist ein selbstbestimmter Mensch, sie meistert ihr Leben und das das macht sie, glaube ich, interessant und anziehend für blinde Leser und Hörer. Bei den Sehenden denke ich, dass es im Grunde genommen genau dasselbe ist. Das Staunen darüber, dass ein blinder Mensch nicht abhängig ist in seinem Leben, sondern dass er sein Leben selbst bestimmt. Ich denke, dass das der Schlüssel ist.
Hm. Sie haben von der Presse für die ersten beiden Jenny Aaron-Bände endgültig und niemals sehr hervorragende Kritiken erhalten. Haben Sie Angst, dem Anspruch, der damit an folgende Bände gestellt wird, irgendwann einmal nicht mehr gerecht werden zu können?
Nein, weil, schauen Sie, über mich und meine Arbeit gibt es viele tausend Statements und wenn Sie ins Netz gehen und mich googeln, da finden Sie alle möglichen Aussagen von Menschen, die beurteilen, was ich mache und daraus auch Rückschlüsse zum Teil ziehen auf meinen persönlichen Charakter. Ich schaue mir das so gut wie nie an. Also einmal im Jahr google ich mal meinen Namen, dann halte ich das exakt 5 Minuten aus, dann muss ich das wieder beenden. Wenn Sie als Autor anfangen, das an sich heranzulassen und wenn Sie anfangen, ernst zu nehmen, was Menschen über Sie im Guten wie im Schlechten denken und sagen, dann sind Sie künstlerisch tot. Ich darf niemals daran denken, was andere von mir erwarten und denken, sondern ich muss meine Bücher so schreiben, wie ich es will und wie ich es gut finde. Es nützt auch nicht, mich einzulassen auf diese Aussagen, ja, das ist jetzt wieder das Beste, was er bisher geschrieben hat. Ich höre jetzt schon bei dem dritten Roman, habe ich schon Reaktionen von Menschen, die es gelesen haben, sagen, ja, das ist ja bisher ihr bestes Buch. Mhm. Wo soll soll das denn hinführen? Also dann wird das nächste nochmal.
Zum Allerbesten.
Das Allerbeste und dann kommt das Allerbeste. Ja, also das ist ja Unsinn. Das geht ja gar nicht. Jedes Buch ist ein eigenes Ding und jedes Buch versuche ich so gut zu schreiben, wie ich das kann. Und wenn ich meinen eigenen Erwartungen genüge, wenn ich nach einem Roman sagen kann, ich habe alles, aber wirklich alles hineingelegt, was ich konnte, dann bin ich zufrieden und glücklich. Und das kann ich auch bei diesem Buch wieder sagen.
Mhm. Sie haben in Leipzig auf der Lesung gesagt, gekürzte Hörbücher gehen gar nicht.
Nein.
Für die Verlage spielen bei der Produktion von Hörbüchern natürlich wirtschaftliche Gründe eine Rolle.
Ja.
Welchen Einfluss können denn Schriftsteller nehmen, auch wenn sie jetzt noch nicht so renommiert sind, damit ihre Bücher ungekürzt vertont werden?
Dafür bin ich ein gutes Beispiel. Als es damals um den Hörbuchvertrag für endgültig ging, gab es eine Auktion um diese Hörbücher. Es haben sich die renommiertesten deutschen Hörbuchverlage beworben. Dafür alle wollten dieses Hörbuch haben. Und dann wollte ich Random House Audio den Zuschlag geben. Und Random House Audio wollte das Hörbuch gekürzt veröffentlichen. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Ich war kreuzunglücklich und es hätte bedeutet, dass ich etwa 20% des Buches hätte kürzen müssen für das Hörbuch. Und das habe ich nicht gesehen, ohne dass es einen Substanzverlust gegeben hätte. Und deswegen habe ich gesagt, wenn dieses Hörbuch gekürzt werden soll, dann gebe ich die Hörbuchlizenz nicht frei für dieses Buch. Und daraufhin hat Random House Audio auf mich zugegangen. Sie waren offen für meine Argumente, konnten das nachvollziehen und haben mir dann konzidiert, dass die Hörbücher ungekürzt erscheinen.
Mhm.
Das hat mich sehr gefreut und das ist schon ein Beispiel dafür, dass man als Autor einen Einfluss nehmen kann.
Spielt denn auch eine Rolle, dass Sie A, schon renommiert waren und B, eine blinde Heldin im Mittelpunkt steht, wo das zu erwarten war, dass viele blinde Menschen die Hörbücher kaufen würden?
Also zu der ersten Frage. Zu diesem Zeitpunkt war ich ja zwar als Drehbuchautor renommiert, mhm, aber nicht als Romanautor. Dennoch war es so, dass alle, die das Hörbuch oder das nicht das Hörbuch, dass alle, die das Manuskript kannten, wussten, das wird ein Erfolg. Das war absehbar. Und das hat ganz sicher eine Rolle gespielt, dass der Hörbuchverlag den Erfolg vor sich gesehen hat und mir deshalb dieses Zugeständnis gemacht hat. Dennoch heißt das nicht zwingend, dass auch in einem Fall, wo der Erfolg weniger fraglich oder fraglicher ist als in meinem Fall, der Hörbuchverlag nicht auch auf den Autor zugehen würde in dieser Frage, wenn der Autor das versucht und in Angriff nimmt. Das kann ich nicht beurteilen. Was das die zweite Frage angeht, also ob das Blindsein der Heldin eine Rolle gespielt hat und der zu erwartende Hörbuchverkauf, da bin ich nicht in der Lage, es beurteilen zu können, weil ich nicht weiß, wie das Marketing von Hörbuchverlagen tickt, wie diese Leute denken, ob sie das vor sich gesehen haben oder nicht. Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht.
Hm. Welchen Held oder welche Heldin aus einem anderen Buch oder einer anderen Reihe mögen Sie denn besonders? Haben Sie da vielleicht sogar ein Vorbild für Jenny Aaron?
Von Chandler.
Mhm.
Ja, das ist kein Vorbild. Vorbilder habe ich eigentlich überhaupt keine. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Chandler-Fan und seit meiner Jugend, ich glaube, ich habe seine Romane mittlerweile 4 oder 5 Mal gelesen und ich mag diese Figur sehr, diesen lakonischen Humor. Ich finde ja überhaupt, dass Humor eine wichtige Rolle spielen muss in Kriminalromanen. Auch bei mir ist das so in den Büchern, weil man doch auch immer wieder diese Wucht einer Kriminalerzählung aufbrechen muss und dem Leser oder auch Hörer die Chance geben muss, auch mal zu lachen bei der Lektüre eines Buches. Und bei Philipp Marlowe fand ich das ganz toll.
Also klare Empfehlung von Ihnen, wer es noch nicht kennt.
Ich habe noch nie nachgeguckt, aber ich bin mir relativ sicher, dass es die Marlowe-Romane auch alle als Hörbücher gibt. Das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Und ob es davon eine Punktschriftausgabe gibt, das weiß ich nicht. Worauf ich übrigens sehr stolz bin, dass meine Bücher alle in Punktschrift erschienen sind und auch so schnell. Also sehr schnell nach dem Erscheinen von Endgültig und auch Niemals war das der Fall. Das finde ich ganz toll, weil ich also Späterblindete lernen ja immer weniger Punktschrift. Das hat natürlich zu tun mit diesen neuen, gewachsenen Möglichkeiten der digitalen Welt. Ne? Also die Computer lesen uns mittlerweile alles vor. Die sind schon sehr, sehr inklusiv mittlerweile, auch Handys und so weiter. Und das ist natürlich viel bequemer. Auch die Hörbücher, die es in Massen gibt, früher so in dieser Menge gar nicht existierten, die machen es natürlich für sehbehinderte und blinde Menschen sehr leicht, das zu machen. Aber ich finde, ein Buch zu lesen, das in einer Hardcopy-Form, das hat etwas Haptisches, das ist etwas Schönes, das Papier anzufassen und umzublättern. Und obwohl ich keine Punktschrift beherrsche, nutze ich jede Gelegenheit, wenn ich irgendwo bin und da ein Buch in Punktschrift vor mir und ich kann minutenlang über diese Punkte fassen und liebe das, wie sich das anfasst. Finde das ganz wunderbar.
Ja, dann herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Pflüger, und einen schönen Tag noch.
Vielleicht haben Sie nun Blut geleckt und möchten ein Band der Jenny Aaron-Reihe lesen oder hören. Lesen oder hören können Sie auch die weiteren Beiträge der Sichtweisen. Fordern Sie ein kostenloses Exemplar der September-Ausgabe an. Schicken Sie dazu eine Mail an Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf@dbsv.org. Gern können Sie auch Probeexemplare anderer Ausgaben erhalten. Im Septemberheft schauen wir zurück auf das Louis-Braille-Festival in all seiner Vielfalt. Natürlich geben wir auch Hinweise, die über das Festival hinaus interessant sind, zum Beispiel auf CDs von Bands oder Tourdaten. Hören Sie im Oktober wieder rein in den Sichtweisen-Podcast. Wir freuen uns.